Ein Grundsatz der Musik ist die Wiederholung des Themas. Wiederholen und wiederholen, wie es das Tempo erfordert. Das Thema ist nicht einfach, aber auch nicht schwerer als die Auflösung der Fakten der Welt. Eine kurze Passage war das aus dem Gedicht The Orchestra, das Orchester von William Carlos Williams, geschrieben vor gut 70 Jahren. Das Orchester, der sinfonische Klangkörper und die neue Musik, darum geht es in der heutigen Ausgabe von Thema Musik Live. Dazu begrüße ich das Publikum hier im Museum Art Plus in Donaueschingen sowie die Hörerinnen und Hörer von BR Klassik, HR2 Kultur und SWR2. Das Thema Orchester und die neue Musik hat in Thema Musik Live als Gesprächsstoff bereits eine gewisse Tradition. In den letzten Jahren sprachen wir immer mal wieder in verschiedenen Konstellationen darüber, auch bei den Donaueschinger Musiktagen. In diesem traditionsreichen Festival reicht die Tradition, das Orchester und die neue Musik neben allen unmittelbaren Klangerlebnissen auch gedanklich zu reflektieren, über Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, über Veränderungen und Wünsche zu diskutieren, sogar noch weiter zurück. In der fast 100-jährigen Festivalgeschichte gab es mehrere öffentliche Gesprächsrunden dazu, natürlich auch deswegen, weil bei keinem anderen neuen Musikfestival das Orchester so prominent präsent war und ist wie in Donaueschingen seit den 50er Jahren. Und wie heißt es bei William Carlos Williams? Ein Grundsatz der Musik ist die Wiederholung des Themas. Wiederholen und wiederholen, wie es das Tempo erfordert. Das Thema ist nicht einfach, aber auch nicht schwerer als die Auflösung der Fakten der Welt. Über das sicher nicht einfache Thema, über einige Fakten aus der gegenwärtigen Orchesterwelt, der Programmierung, Generierung und Spielbarkeit von Stücken, heute Abend prominente Gäste hier bei mir auf dem Podium in dem Museum Art Plus. Barbara Eckle, Dramaturgin für Oper und Orchester bei der Staatsoper Stuttgart, Margaret McDuffie, Geigerin im SWR-Symphonieorchester, sowie die Komponisten Gordon Campe und Michael Pelzel. Meine erste Frage richte ich an Margaret McDuffie. Sie sind seit 1982 Mitglied in den Orchestern des SWR, so kann man das vielleicht am besten zusammenfassen, haben also in diesen fast 40 Jahren, ich weiß nicht genau wie viel, weit über 200 Uraufführungen, wenn ich alleine an 40 Jahre Donaueschingen denke, mitrealisiert, waren als direkte Erzeugerin beteiligt, als Violinistin und natürlich auch als Zeugin zugegen. Bekanntlich wurde noch vor einigen Jahren nicht selten vehement in den Klangkörpern diskutiert bei einem neuen Werk. Manchmal kam ein Stück auch gar nicht zustande, manchmal vielleicht nur, ja, weil der Redakteur eingeschritten ist, der die Komponistin anfliegen musste, um vielleicht mehr zu dem Stück zu sagen. Wie ist die Situation heute?
Also heute ist es viel, viel besser, meiner Meinung nach. Ich habe natürlich vieles erlebt, sogar wo ein Stück abgesagt wurde, wo ein Dirigent gesagt hat, das können wir nicht machen. Ich würde sagen, auch die Zusammenarbeit zwischen Komponist und Orchester ist viel enger, viel kollegialer. Man geht öfter hin, fragt, wie wollen Sie es genau haben, zeigen Sie es mir, ist da nicht ein Fehler in der Stimme? Alle diese Dinge sind eigentlich in diese Richtung viel besser geworden. Auch früher meine Kollegen im Baden-Badener, damals Baden-Badener Orchester, waren gar nicht so gut auf die neue Musik zu sprechen, so auch wenn die Tradition seit den Anfang der 50er Jahre gegeben hat. Aber sagen wir mal, also man war nicht so offen. Also das ist so viel besser jetzt, muss ich sagen. Aber wie in jedem Mikrokosmos gibt es solche und solche. Also wenn Sie das Orchester fragen würden, finden Sie die neue Musik gut, spielen Sie es gerne, dann gibt es viele verschiedene Antworten in verschiedene Schattierungen. Auf jeden Fall ist in den 38 Jahren, übrigens, es ist mein 38. Mal in Donaueschingen, muss ich sagen, das ist sehr erfreulich, wie viel offener die Orchestermusiker sind und wie selbstverständlicher es geworden ist.
Hat das damit zu tun, dass es natürlich fortwährend in den Klangkörpern einen Generationswechsel gibt, dass die Musikhochschulen schon besser die Leute trainieren, Neugierde mehr wecken? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass das Orchester sich sehr als Statthalter, als Befürworter, als Motor, als Initiator auch der neuen Musik herausgearbeitet hat in den letzten 20 Jahren? Oder ist beides wahrscheinlich?
Also beides jetzt natürlich in den Hochschulen, mindestens in Deutschland. Ich bin leider nicht so informiert über den restlichen Ländern, aber wird die neue Musik auch angeguckt und gemacht. Und ich merke, wenn die jüngeren Kollegen, auch Praktikanten oder Aushilfen zu uns kommen, dass sie schon wissen, wie man schräg am Steg streicht oder wie man bestimmte Effekte ausführt. Das gab es gar nicht früher. Es gibt auch Kurse in Freiburg von dem Ensemble Recherche für die Praxen der Neuen Musik und auch die Alte Musik. Das macht die FFBO, Freiburger Barockorchester, zusammen mit Ensemble Recherche. Aber für Berufsmusiker gibt es natürlich keine Fortbildung. Jeder Fall ist anders. Sie müssen es so sehen, wir sind ein bisschen wie Rechtsanwälte oder Richter. Jeder Fall ist ein Prototyp. Ja, wir kriegen einfach neue Noten. Wir haben keine Ahnung über dieses Stück. Wir müssen die Zeichen lernen, die Effekte lernen, diesen Übergang zwischen einem Effekt zum anderen Effekt, Klangeffekt. Und jedes Stück ist anders. Das heißt, bei jedem Stück lernen wir eine ganze Menge, dann kommt das nächste Stück, dann lernen wir wieder eine ganze Menge.
Wie oft wagen Sie selbst, Sie haben ja normalerweise nur das Stimmmaterial vor sich und natürlich bei neuer Musik spielt man auch nicht nur in der Gruppe, sondern manchmal ja auch vereinzelt. Also jeder Geiger hat seine eigene Stimme. Wie oft gucken Sie in die Partitur, um das Gesamtbild sich anzueignen?
Das tue ich manchmal sogar vor der ersten Probe. Irgendwie will ich ein Gefühl haben, ist es sehr exponiert, diese furchtbar schwere Stelle, oder ist es in einer fortissimo Massenklang drin? Also das tue ich, das gebe ich zu, weil wenn ich weiß, das ist exponiert, zweite Geige, fünftes Pult, dann sag mal, ich werde diese Stimme halt etwas genauer üben. Das muss ich zugeben. Aber sonst gucke ich manchmal, gehe ich dann während der Probe, gucke ich mal dann, meistens Riesenpartituren sind das, manchmal so richtig so groß, und gucke ich rein, einfach zu sehen, wie das Bild aussieht. Manchmal ist es ein schönes Bild.
Optisch.
Optisch, ja, genau. Ich wollte noch was dazu zu Ihrem zweiten Punkt. Wie Sie wissen, das ehemalige Baden-Badener oder Freiburger Orchester hatte ein sehr starkes Standbein an der Neuen Musik. Und wir waren ja gewohnt, Standing Ovations in großen Sälen in Köln, in Berlin, in Wien mit Neuer Musik. Also ein reines Unzuk-Chin-Programm oder ein reines Zimmermann-Programm und dann Standing Ovations. Und diese Bestätigung, diese Freude, die man hat, diese Aufregung, das ist einmalig, und wenn man das erlebt hat bei der Musik, weiß man, wie wichtig es ist und wie es ankommen kann. Darauf, wenn man das noch nicht zurück erlebt hat, dann ist es schade. Dann, ja.
Darauf kommen wir noch zurück. Vielleicht noch ein bisschen in der Orchesterpraxis bleibend. Wie wichtig ist es Ihnen, wenn Sie ein neues Stück haben, dass es so einführende Wörter gibt oder Worte, sogar wenn der Komponist selber anwesend ist? Oder der Dirigent es macht, oder der Redakteur es macht, die Redakteurin. Das ist wahrscheinlich auch sehr verschieden.
Also da kann ich ganz klar sagen, je ausgefallener, je orchesterfremdes das Stück ist, desto wichtiger diese Einführung, also eine verbale Einführung. Das war ganz oft so, dass der Armin Köhler ein ganzes Jahr vor Donaueschingen, also im Oktober, bei der Orchesterversammlung gekommen ist und erzählt, was er vorhat und was für ein Stück geplant ist. Und meistens war das ein extrem verrücktes Stück, wo man, was weiß ich, durch verschiedene Räume läuft ohne Dirigent. Und ein Stück von Matthias Sparlinger, wo 2009 war das, doppelt bejaht. Das war unglaublich. Wir standen in einem Raum alle zusammen ohne Dirigent und wir hatten nur einen Ton zu spielen, und beziehungsweise waren mehrere, und man müsste sich auf einen bestimmten Ton einigen. Und wenn man sich geeinigt hat, dann durften wir weiter zum nächsten Raum gehen und wieder uns einigen auf einen bestimmten Ton oder Rhythmus. Und das Problem da war ganz klar, dass je nachdem, wo man im Raum stand, hat man nicht gehört, hat man sich auf etwas geeinigt oder hat sich ein Ton durchgesetzt oder nicht. Und wir haben aber dann eine Lösung gefunden und es war dann ganz gut. Aber eben, der Herr Köhler hat uns davon vorher erzählt. Das war sehr wichtig, die Zangaris-Werke, wo wir in verschiedenen Räumen gespielt haben, das Publikum gewandert ist. Oder und jetzt ein tolles Beispiel ist das Stück von Eva Reiter, das kommt am Sonntagabend für Rohr Orchester. Oktober 2018 kam sie in eine Orchesterversammlung und hat uns mit so eine Begeisterung und so sympathisch von dem Stück erzählt, dass sie eben genug Freiwillige bekommen hat, weil da ist man nicht gezwungen, ein Rohr zu spielen, wenn man Geiger ist. Aber man hat Freiwillige gesucht und da waren plötzlich genug. Also da ist sehr wichtig sowas, wenn es ein sehr selbstverständliches Stück ist, von den Spieltechniken her, ist das nicht nötig.
Gehen wir kurz von der Innenseite des Orchesters in die Außenseite des Orchesters. Frage an Barbara Eckle, wie wichtig ist es in der Tätigkeit als Opernkonzertdramaturgin an der Staatsoper Stuttgart, auch das Publikum zu überzeugen von diesen neuen Werken? Braucht man das? Muss man das? Oder reicht es nicht, dass die Menschen kommen und zuhören?
Ja, natürlich spricht jede Musik für sich und wie jedes Bild auch für sich spricht. Aber ich glaube, man ist sehr gut beraten, das Publikum mitzunehmen. Man hat einfach größere Chancen, mehr rüberzubringen. Es geht ja auch meistens dann dabei darum, auf etwas aufmerksam zu machen, dass man vielleicht mit großer Hörübung vielleicht selber raushört. Aber wenn man mit dieser Art von Musik nicht so häufig konfrontiert ist, kann man mit einem kleinen Hinweis, mit einem kleinen Musikbeispiel oder vielleicht auch mit etwas, das der Komponist dem Publikum selber erklärt, wahnsinnig viel erreichen. Also in diesen Konzerteinführungen, die wir machen, erlebe ich sehr oft, dass ich besonders nach Einführung zu neuen Stücken angesprochen werde darauf, dass sie jetzt ohne Einführung mit diesem Stück wahrscheinlich nicht gewusst hätten, wie sie es einordnen sollen, aber dass ihnen das natürlich schon geholfen hat. Da sollte man, glaube ich, schon auch möglichst viel Diverses anbieten, weil es ist quasi gratis. Also man kann es machen, man kann es bleiben lassen. Warum sollte man es bleiben lassen, wenn es so viel bringt?
Wie geht's euch Komponisten, Gordon Kampe, Michael Pelzel? Ich meine, ihr habt ja schon eigentlich alles, hoffe ich jedenfalls, und dass ihr das auch vielleicht so seht, alles schon gesagt in euren Stücken. Und jetzt sollt ihr auch noch was dazu sagen?
Ja, ich mache das so außerordentlich gerne, muss ich sagen. Also wann immer ich die Möglichkeit habe, etwas über meine Stücke zu sagen, weil manchmal oder sehr oft wird man ja darum gebeten von Musikpädagoginnen auch oder Dramaturginnen und so, da mache ich das wirklich gerne und ich habe auch wirklich gute Erfahrungen gemacht. Jetzt ist es ja was anderes, wenn man jetzt bei einem neuen Musikfestival gespielt wird. Natürlich ist es einfach ein anderes Publikum. Da muss man vielleicht andere Sachen, wenn man etwas sagen möchte, sagt man andere Sachen. Aber jetzt sagen wir im normalen Leben, also sozusagen im Theater, mit dem Stadtorchester und solche Geschichten, da mache ich das wirklich sehr gerne. Und wenn ich gefragt werde, etwas zu erzählen, weil ich dann auch so den Eindruck habe, die sehen erstens mal, lebt der Typ da? Das ist auch irgendwie einer von uns, ja. Also es ist nicht irgendwie, es gibt ja nun mal dieses komische Klischee von so einem Komponisten, der da unterm Baum sitzt und sich dann von irgendwas inspirieren lässt. Aber der sieht so aus, der räuspert sich, der stottert kurz, der ist aufgeregt, aber der ist trotzdem vielleicht mit Begeisterung dabei und freut sich auch, wenn die Leute sich freuen über das Stück. Und deswegen bin ich immer sehr gern dabei.
Und welches Feedback nimmst du wahr, dass die Leute vielleicht, weil du ihnen was erzählen konntest, sie hören dann deine Musik, sie hören mit wacheren Ohren?
Das klingt ein bisschen wie ein Klischee, aber es ist tatsächlich so. Also ich rede jetzt wirklich nicht vom neuen Musikfestival, sondern so von ganz normalen Orchestern und so. Gestern hatte ich noch ein Konzert in Kassel im Staatstheater, da mit einem Kinderstück zum Beispiel. Und die gehören ja auch zum Publikum dazu. Und wie die dann einen angucken und so, und dann spreche ich da mit denen, mache ein bisschen Blödsinn. Und das mache ich eigentlich, ehrlich gesagt, bei einem Erwachsenenkonzert auch nicht anders. Also ich mag das dann wirklich, wenn die Leute dann auf mich zukommen und mir was erzählen, auch irgendwelche Geschichten erzählen, was sie so gehört haben gerade. Und dann quatsche ich mit denen noch und das kann man doch machen, finde ich.
Ja, wir freuen uns auf ein bisschen Quatsch noch in den kommenden Minuten von dir. Michael Pelze, wie ist deine Erfahrung? Oder redest du gerne über deine Musik? Vielleicht das mal vorweggeschickt?
Ja, eigentlich schon. Und ich finde das auch, diese ganze Vermittlungsschiene, ich finde das sehr sinnvoll. Also das machen ja viele heute. Es ist auch so eine, würde ich mal sagen, fast eine Selbstverständlichkeit geworden. Also dass große Konzerthäuser oder eben bedeutende Opernhäuser auch sowas im angehängt haben. Ich finde manchmal, also das Einzige, was ich problematisch finde, ist, dass der eigentliche Konzertanlass direkt mit dem pädagogischen Teil zu nahe aneinander geschoben wird. Das kann problematisch sein, insofern als die sinnliche Erfahrung, die jemand vielleicht erfahren hätte, ohne dass er jemanden gehört hat zu reden oder eine Hörerfahrung oder eine sinnliche Erfahrung schon vorweggenommen ist oder zu gerichtet irgendwas gehört werden soll. Also ich gehe sehr gerne auch in, also vielleicht ist das total naiv, aber auch in Opern, ohne irgendein Libretto gelesen zu haben, um einfach mal diese sinnliche Welt zu erleben und dann also komplett unpädagogisiert diese Kunsterfahrung mit mir anschauen zu können. Ja. Also ich finde gut, wenn man vielleicht eine Woche oder zwei Wochen vorher die Leute zusammenpfeift und dann ein bisschen was erzählt und vielleicht auch ein bisschen was vorspielt und dann mit Abstand oder danach oder so. Also vielleicht nicht direkt eine Stunde vor dem Konzert oder so und sagt jetzt, Leute, so müsst ihr es hören.
Und deine Erfahrung mit den Klangkörpern? Ich meine, das ist nicht dein erstes Orchesterstück jetzt, was hier in Donaueschingen ja auch zur Uraufführung kommen wird. Du arbeitest ja auch mit anderen Ensembles zusammen. Wie ist da die Situation für dich? Ist es wichtig, mit diesen Musikern reden zu wollen? Oder lässt du das erstmal frei? Hier sind die Noten. Guckt mal, orientiert ihr euch, wenn ihr Rückfragen habt, weil man das eine oder andere vielleicht nicht so lesen kann oder adäquat interpretieren, also noch nicht spielen, sondern erstmal gedanklich interpretieren kann. Oder erzählst du vorab auch etwas zu deinen Werken?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie die Stimmung ist. Also ich erzähle eigentlich sehr gerne was, aber manchmal, gerade am Anfang, muss man auch ein bisschen zuerst ein bisschen warm werden, oder? Also so wie wenn man irgendwie in einer Gruppe sich befindet, dann gibt es diese berühmte Wollknäuel-Nummer, oder? Wie man sich kennenlernt, oder? Und ich glaube, sowas braucht es auch ein bisschen bei einem Orchester. Und wenn das dann ein bisschen eine aufgewärmtere Stimmung ist, dann ist es vielleicht auch besser, dann was zu erzählen. Also man muss ja auch mit verschiedenen, das ist ja, so eine Begegnung mit einem Orchester kann ja unterschiedlich sein. Also man kann ja ziemlich ausgeschlossen werden von einem Orchester, ja, das ist dann auch, also dass man, sag ich mal, wenn man zur Probe kommt und jemanden sieht, dass der dann sofort starrblick an einem vorbeiläuft, das ist die eine Variante. Oder die erfreuliche eben jetzt bei diesem Orchester auch, also dass die Leute auf einen zukommen und Fragen haben und Hintergründe erfahren wollen und weiß nicht was und alles. Also von daher hängt das von verschiedenem, also von meiner Verfassung und von der Konstellation im Orchester ab. Das ist mal das eine. Und vielleicht, wenn ich noch anschließen darf an was Sie vorher gesagt haben, also diese Blockade vielleicht von Orchestern-Klangkörpern mit neuer Musik oder dass wir da vielleicht mehr Probleme haben als in Ensemble-Zusammenhängen. Ich glaube, das kann mit dem Orchestermusiker zusammenhängen. Ich glaube es aber gar nicht, weil der Lernprozess ist ein bisschen ein umständlicher, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht einfach nicht so begabt bin wie andere, aber ich muss ja das Stück auch lernen in der Probe. Also es ist oft so, dass die Musiker sofort zu einem kommen und glauben, das Stück ist eigentlich schon als Klangbild in meinem Kopf und ich kann sofort sagen, wie laut es jetzt hier sein muss, wie das artikuliert werden muss. Und also das ist zumindest bei mir, ist es nicht so. Also ich muss das Stück auch lernen, also wie alle anderen. Und irgendwann ist man zusammen an dem Ort und kann dann weiterkommen. Und ich glaube, dieser Prozess ist ein bisschen langsamer als in einem Ensemble oder in einer Kammermusikgruppe.
Margaret McDuffie ist eben, wir haben es gar nicht abgesprochen, wiederholt auf das Jahr 2009 zu sprechen gekommen, als die Uraufführung war von Matthias Sparlingers Orchester Experiment doppelt bejaht. Und das andere Experiment, was dann das Orchester auch mit dem Preis ausgezeichnet hat, von Manos Tsangaris, Beersheba. Und ich habe mir so als Stimulus ein Zitat notiert von Armin Köhler. Wollte ich eigentlich erst sehr viel später bringen, aber ich bringe es jetzt schon an dieser Stelle. 2009 schrieb Armin Köhler im Programmheft, wer für den Klangapparat Orchester komponiert, sollte wissen, dass er der Institution Orchester ausgeliefert ist, mit Haut und Haaren. jetzt haben wir zwei Komponisten hier, ihr habt euch ausgeliefert, oder 10 Jahre nach Armin Köhlers These, Sentenz, vielleicht ist es anders und es ist nur noch die Haut. Und gut, Haare haben viele ja am Tisch, nicht so wahnsinnig viele mehr. Aber wie geht es dir, Gordon? Du hast auch ein paar Haare mehr, ja, genau, als ich.
Im Moment noch. Aber
ausgeliefert.
Das ändert sich auch gerade. Ausgeliefert, ich liefere mich wirklich gerne dem Orchester aus, wenn ich das so doof sagen darf, ein bisschen unterkomplex. Ich habe da vielleicht ein bisschen weniger Pathos im Institutionsdenken oder im Institutionskritischen und so. Also für mich, wenn ich ganz ehrlich sein darf, was anderes bleibt mir nicht übrig, wenn ich zu einer Orchesterprobe komme, dann ist es hat was vom Hochamt für mich. Ja. Also ich bin immer der Erste bei der Probe, wenn ich dann so komme und ich denke schon, oh mein Gott, da sind so viele Notenständer und da sind die Kontrabässe und die Harfen und vielleicht sind es sogar zwei und eine Tuba ist auch noch dabei und so, dann habe ich so eine ganz kleine kindliche Freude, wie der kleine Gordon, der da mit 12 oder 13 sich die CDs kauft und, weiß nicht, Dvorak und Tschaikowski rauf und runter hört und sich dann denkt so, krass, das will ich auch mal. Und insofern kann ich da nicht mit so einem Passus Doriusculus in der Stirn eingegraben gehen, das Orchester, die Tradition, ist das alles schrecklich. Sondern ich freue mich, ehrlich gesagt, wenn ich Orchester schreiben darf.
Orchester Königsklasse? Des Komponierens oder eine unter vielen Königen, die es gibt?
Ja, ich bin also ein Opernfreund. Insofern ist natürlich, Oper ist irgendwie so Kaiser. Aber da, wenn dann Orchester dabei ist, ist es natürlich noch besser. Insofern, ja, also es ist einfach echt toll. Nichts gegen Solo-Flöte, jetzt persönlich. Aber so ein Stündchen Orchester ist schon cooler.
Michael Pelzel, geht's dir genauso oder ähnlich oder wie ist dein Verhältnis? Fühlst du dich ausgeliefert mit Haut und Haaren? Ich meine, es gibt viele Bedingungen, gewerkschaftliche Bedingungen, Proben können nur so und so lang sein, auch wenn das Herz vieler Musiker sich öffnet, aber es muss sich eben bei allen öffnen, es reicht dann nicht die Hälfte. Also wenn die Blechbläser schon mal rausgehen, dann ist die Probe ja nicht ganz so vollständig. Oder man muss sich an andere Pläne halten. Die können halt nur zu bestimmten Zeiten. Du kannst vielleicht nicht, weil du gerade doch noch irgendwie ein Horntrio woanders hast. Wie ist da? Fühlst du dich ausgeliefert mit Haut und Haaren?
Ein bisschen manchmal, ja. Also nicht. Also es hat eigentlich mehrere Gründe. Also es ist ja, ein Orchester ist auch so eine Psychosphäre irgendwie, oder? Also es gibt verschiedene Typen im Orchester, verschiedene Leute. Die einen möchten irgendwie diese heile Welt ein bisschen stören, wenn es die überhaupt gibt oder so. Also es ist, ich meine, man erlebt schon Sachen auch heute noch. Also ich habe jetzt gerade, kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, habe ich meine Orchesterprobe, mit dem SWR-Orchester, hatten wir den Fall, dass ich Musiker auf Orgelpfeifen spielen lasse, was ich ab und zu mache. Und dann hat sich jemand beschwert und ist aufgestanden und gesagt, ich wollte ihn vergiften, wegen Blei, oder weil die mit Blei in Kontakt gekommen sind. Und da habe ich schon gemerkt, wie das dann auch einen Aufruhr geben kann, oh, und so, das ist ungesund, giftig. Und ich habe dann sofort meinem Orgelbauer angerufen und gesagt, das macht nichts, oder? Aber dann entsteht so eine Situation, vielleicht so vergleichbar vielleicht wie mit Cola Zero, oder? Wo der eine sagt, wenn du 2 Liter trinkst, bist du tot. Und der andere sagt, ja, das mit dem Rattengift stimmt schon, aber da musst du 3 Jahre lang 10 Liter jeden Tag oder so. Also es ist ja immer sehr. Also es gibt schon Situationen heute, die einen noch erinnern, so an die Zeit mit Lachenmann, also wo richtig so. Ja, also ich meine, der hat übers Orchester gesagt, ja, ich verklage sie und so. Und sie sollten im Gefängnis sein sogar, ja. Er ist aber nicht der Erste, der das gesagt hat. Von daher gibt es schon schwierige Momente. Und die zweite Schwierigkeit bei mir ist meine Schreibweise, also meine musikalische Schreibweise, da können die armen Leute im Orchester nichts dafür und ich auch nicht. Also wo ich manchmal mir hoffen würde, ich würde in die Orchesterprobe kommen und alle freuen sich, ah, ich spiele ein Stück von mir halt und so. Und das ist aber nicht so. Aber das ist auch hat damit zu tun, dass ich sage jetzt mal, dass es vielleicht sowas zwischen einer Art überladenem Impressionismus irgendwie ist, wie ich das hören möchte oder auch gespielt hören möchte. Und das ist immer sehr dicht und sehr dick und das mögen die Musiker nicht so gerne und es ist auch ein steiler Grat. Also das heißt, es ist immer nicht hundertprozentig sicher, ob es klappt oder ob es ein Matsch wird, weil es einfach so ein ganz steiler Grat ist. Und das macht es nicht angenehm manchmal. Also man weiß nie, ob man da hinkommt, wo es dann klappt am Ende oder nicht. Aber da können die Musiker nichts dafür und auch die Institution, Orchester kann nichts dafür. Und ich erlebe es eigentlich meistens so, wie Sie gesagt haben, also heute, dass die Leute am Anfang vielleicht ein bisschen sich sperren, aber dann sehr, sehr offen sind. Also das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist insofern ein unrepräsentativer Sonderfall, aber als Anekdote eigentlich ganz lustig, oder?
Ja, sehr schön. Haut und Haare kann aber bedeuten, Barbara Eckle, auch, dass es wird ein Auftrag vergeben an einen Komponisten, eine Komponistin, und die hat unglaublich tolle Ideen sowieso und auch tolle Sonderwünsche. 3 Maultrommeln, 5 Extraschlagzeuger, 4 Mandolinen und vielleicht noch das Baritonsaxophon. Jetzt ist aber jedes Orchester natürlich auch ökonomisch limitiert, abgesehen davon, Maultrommelspieler ist ohnehin schwierig zu finden, die das sehr virtuos noch beherrschen und dann vielleicht auch noch in dem neuen Musikkontext. In Klammern, wir haben eine Mundharmonika-Konzert ja auch in diesem Jahr in Donaueschingen, auch ein seltenes Instrument in der neuen Musik. Ja, wie geht man dann? Geht man in den Diskurs mit dem Komponisten, mit der Komponistin oder versucht man im Orchester vielleicht doch jemanden zu bewegen, von dem man weiß, dass er eine volkstümliche Vergangenheit womöglich hat und das eine oder andere Instrument spielt? Wie geht man damit um? Also man wird limitieren müssen wahrscheinlich.
Ja, also eigentlich in der Regel habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Komponistinnen und Komponisten eigentlich schon sehr auf diese Institution, Orchester eingestellt sind und eigentlich auch schon wissen, sie können jetzt nicht einfach kommen, ich will das und das, sondern eigentlich man gibt ihnen vielleicht mal eine Grundbesetzung und fragt, was sie sich jetzt gerade vorstellen, was sie jetzt gerne machen würden, ob sie damit irgendwie zurechtkämen oder was sie noch brauchen würden. Und dann kommen eigentlich immer sehr höfliche Nachfragen, ob es vielleicht möglich wäre. Ganz toll wäre natürlich so und so viel, aber ich verstehe natürlich, das wird natürlich kosten, weil das sind Sonderverträge und da müsst ihr wieder bezahlen. Aber vielleicht wäre das möglich. Vielleicht, also ich bin da auch eigentlich sehr erstaunt, wie so funktional adaptiert eigentlich dieses Systemorchester schon ist. Und natürlich, ich meinerseits möchte das natürlich alles gern möglich machen, wenn ich jetzt natürlich sehe, 5 Maultrommeln, wir müssen jetzt wirklich 5 Leute kriegen. Ja, dann fängt man jetzt mal an, ein bisschen an, über das Stück und über die Idee zu sprechen, um zu erkennen, ja, wie wichtig das ist. Oder dann merkt man auch, wie wichtig das dem, also ich kann das ja nicht beurteilen an dem Punkt. Und wo man dann auch merkt, ist das jetzt dem Komponisten oder der Komponistin wirklich wichtig und ist es für das Stück wirklich essentiell und geht sonst die ganze Idee flöten? Und wenn das wirklich so ist, dann werde ich schon versuchen, irgendwie noch Mittel zu mobilisieren. Je nachdem. Also ich glaube, da muss man kann den Apparat, und ich meine jetzt nicht finanziell in erster Linie, man kann die Institution schon auch strapazieren, man darf sie nur nicht überstrapazieren. Und ich meine, auch wenn das mal passiert, das ist auch kein Weltuntergang, aber es ist eben auch nicht toll, weil der nächste Komponist mit dem nächsten Stück, ja, der trägt manchmal dann, der ist dann oft der Leidtragende, weil das Orchester leckt sich noch die Wunden vom letzten und sagt, das war so furchtbar, aber nicht, dass jetzt wieder die 5 Maultrommeln kommen. Insofern, ja, versucht man natürlich auch so ein bisschen ein Equilibrium zu halten und ein bisschen gute Stimmung und versucht es ein bisschen abzuschätzen im Vornherein.
Ich habe anfangs eine kleine Passage aus dem Gedicht The Orchestra zitiert, das der amerikanische Lyriker William Carlos Williams vor rund 70 Jahren verfasst hat. Wir hören es nun ganz in der Übersetzung von Michael Krüger. Es spricht Jesko von Schwichow.
William Carlos Williams, das Orchester. Die genaue Gegenstimme zu einer Kakophonie von Vogelrufen hebt die allmächtige Sonne auf ihren Platz. Holzbläser, Klarinetten und Geigen spielen ein verlängertes Ah. Ah, die Sonne, die Sonne. Sie geht auf und schickt ihre Strahlen, wie sie es stets getan, auf uns alle. Auf Geschlagene und auf solche, die es besser haben. Männer und Frauen, auf die Alten, auf Kinder und Kranke, die im Sterben liegen und eigentlich schon tot in ihren Betten sind, für die ihr Licht zu spät kommt. Das Cello schraubt seine tiefen Töne entschlossen in ein hohes A, A und A, zusammen, unabgestimmt, auf der Suche nach einem gemeinsamen Klang. Liebe ist dieser gemeinsame Klang. Erheben soll sie ihr feuriges Haupt und spielen ihre Melodie. Der Sinn eines Orchesters ist es, diese Klänge zu fügen und zu fassen, in einer geordneten Form, gegen die Kraft des falschen Tons. Nun, sollen wir denken oder hören? Gibt es einen Ton, nicht gänzlich fürs Ohr bestimmt? Halb schließen wir die Augen. Wir hören ihn nicht mit den Augen. Es ist auch kein Flötenton. Es ist das Verhältnis von einem Flötenton zu einem Paukenschlag. Weit geöffnet bin ich. Der Geist hört. Das Ohr ist wachsam. Aber das Ohr, nicht ganz bei der Sache, entspannt sich und fängt zu gähnen an. Nun also beleben die Geigen, in drei Reihen gestaffelt, die Szenerie. Pizzicato. Für eine kurze Erinnerung oder um den Hörer zu fordern, wird das Thema wiederholt, in einer Variation. Ein Grundsatz der Musik ist die Wiederholung des Themas. Wiederholen und wiederholen, wie es das Tempo erfordert. Das Thema ist nicht einfach, aber auch nicht schwerer als die Auflösung der Fakten der Welt. Wiederhole und wiederhole das Thema und all seine Variationen so lange, bis der Gedanke aufgelöst ist in Tränen. Unsere Träume sind bestürmt worden von einer Erinnerung, die nicht schlafen will. Die Waldhörner unterbrechen ihren Jubel. Ich liebe dich. Mein Herz ist unschuldig. Dies ist der erste Tag der Schöpfung. Sage ihnen, der Mensch hat bis heute überlebt, weil er zu unbegabt war, seine Wünsche zu verwirklichen. Heute, da er sie zu verwirklichen in der Lage ist, muss er sie entweder neu fassen oder er wird verderben. Nun ist es Zeit, trotz des falschen Tones, ich liebe dich, unschuldig ist mein Herz, und dies ist der erste und der letzte Tag der Schöpfung. Die Vögel lärmen nun wieder, aber eine Idee überwölbt ihr Gezwitscher. Es ist eine Idee vom Menschen, die sie zwitschern lässt. Es ist eine Idee.
Jeschko von Schwichow las das Gedicht The Orchestra von William Carlos Williams in der Übersetzung von Michael Krüger. Ja, es ist eine Idee vom Menschen, und sicherlich ist es nicht die schlechteste Idee unserer Vorfahren gewesen, das Orchester in der Form zu gründen, zu etablieren und zu erhalten natürlich. Und die Frage, die wir uns natürlich immer stellen müssen, ist, denn das Museumsorchester brauchen wir natürlich nicht, oder das Orchester als ein akustisches Museum. Wie kommen wir weiterhin zu spannenden neuen Ideen? Oder ist es sehr sinnvoll, Frau McDuffie, immer mal wieder nach diesen neuen Ideen, Beispiel Donaueschingen, wieder zurückzukommen zum klassisch-romantischen Repertoire? Und Sie merken, und Sie können es referieren, durch diese 38 Jahre Erfahrung, die Sie haben mit dem Klangkörper, befruchtet sich das gegenseitig. Repertoire und das ganz andere.
Sie fragen mich oder fragen Sie das Orchester? Wenn Sie das Orchester fragen, kriegen Sie 3 verschiedene Antworten. Die neue Musik ist wichtig, ich spiele es gern. Das ist die erste Antwort. Zweite, neue Musik ist wichtig, ich spiele es ungern. Die dritte ist, ich finde es nicht wichtig und nicht gut und ich spiele es ungern. Also das ist wirklich leider so. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ja, ich finde, also mich macht es neugierig, diese Wechsel. Es macht meinen Kopf offen, es macht dieses immer wieder Neudenken, dieses, wenn man ein neues Musikprogramm anfängt, gibt es keine Referenzaufnahmen, es gibt keine Lieblingstempi oder keine Lieblings-YouTube-Aufnahmen davon. Es ist alles absolut neu und man ist total, das ist wie ein leeres Blatt. Und bis man eine Meinung bilden kann und eben das Stück beherrschen kann, ist ein ganz anderer Prozess, als wenn man eine Mahler-Symphonie, 5. Mahler zum Beispiel nimmt, das liebe ich, aber beim Spielen oder beim Proben denke ich ja, wieso macht der da so einen riesen dritten Rand oder steht nicht drin? Oder ich weiß noch, wie der Gielen das gemacht hat in 1995 oder mein Lieblings-Performance davon war mit Cambrelin oder so. Das, man ist einfach traditions belastet oder man kann es im Positiven oder im Negativen sehen. Aber diese Wechsel finde ich toll und deswegen bin ich auch wirklich glücklich in diesem Orchester. Ich muss ehrlich sagen, ich will nicht fehlen in Donaueschingen, weil das ist was Aufreibendes und irgendwie ist es aufregend. Ich will nicht damit sagen, dass es schön ist, weil es ist selten schön, hier 4 Tage zu verbringen oder die 4 Wochen zu proben und hier zu sein, weil wir sind sehr, sehr oft überfordert. Wir sind sehr oft frustriert, dass wir es nicht beherrschen können, was auf dem Notenblatt steht. Ich bin ein paar Mal richtig auf den Hund gegangen hier in Donaueschingen, wo ich nach Hause gegangen bin und wirklich halb krank war. Das vergisst man aber schnell. Also ich finde einfach diese 4 Tage hier und auch die ganzen Wochen der Proben mit Komponisten zusammen, dieses Hin und Her, das finde ich einfach spannend. Ich möchte es nicht vermissen. Und dann wieder zurückzugehen, übernächste Woche spielen wir Jeu von Debussy. Da freue ich mich auch wahnsinnig. 20 Jahre lang habe ich in einem Barockensemble gespielt. Das war auch herrlich. Also es muss alles sein. Es wäre schade, wenn es keine neue Musik für Orchester gäbe.
Da stimmen wir Ihnen zu. Und Donaueschingen tut ja somit am meisten dafür, oder der SWR und natürlich die Donaueschinger Musiktage, dass das auf absehbare Zeit jedenfalls nicht erkennbar sein könnte, dass hier die Orchestermusik fehlen würde. Wie geht es Ihnen denn damit, und das ist auch die Frage, die ich in die ganze Runde stelle, ein Hauptproblem der Orchesterliteratur ist ja, glaube ich, die Uraufführung ist oft die Letztaufführung. Hätten es die meisten Stücke nicht eigentlich auch verdient, öfter gespielt zu werden, dass man überhaupt das Idiom, die Sprache, die das Stück hat, die sitzt ja nicht, auch wenn man viel geprobt hat, nach der ersten Aufführung.
Genau, also genau auf den Punkt, Sie haben es genau auf den Punkt gebracht, je öfter man ein Stück spielt, desto selbstverständlicher, es verliert an Sperrigkeit, neue Qualitäten kommen heraus. Deswegen Hukel von Gander haben wir 6-mal gespielt, das war sehr, sehr schwer in Donaueschingen, es hat uns auch wirklich sehr frustriert und sehr ermüdet oder erschöpft, aber nach dem 6. Mal ging das so glatt runter und Man hat sich gefragt, wieso haben wir damals so gelitten? Also das ist wirklich wahr. Und natürlich haben viele Stücke verdient, öfter gespielt zu werden. Wir haben auch deswegen einen Grund, warum wir diesen Orchesterpreis haben, ist, damit das Stück nochmal gespielt werden kann in der nächsten Spielzeit, wenn möglich. Wenn nicht, dann in der übernächsten Spielzeit.
Jetzt sind Sie ja Mitglied eines ARD-Orchesters, was innerhalb der Orchesterlandschaft natürlich auch schon etwas Besonderes ist. Das Gros aber aller Orchester, ungefähr 80 der 130 Klangkörper, die es in Deutschland derzeit gibt, sind aber die Opernorchester, die natürlich unglaublich viele andere Repertoireverpflichtungen haben. Die Frage geht an Barbara Eckle, aber natürlich auch das Orchester der Staatsoper Stuttgart spielt natürlich auch sinfonische Konzerte, aber ich nehme an, auch aufgrund der Variabilität, dass man ein in Auftrag gegebenes Werk nicht über 4 Spielzeiten dann durchschleift.
Nein, du hast ja schon gesagt, das Kerngebiet dieses Orchesters ist die Oper, und das hat zum einen den schönen Effekt, dass jedes Sinfoniekonzert eigentlich etwas Besonderes ist und sich eigentlich alle freuen und auch hoffen, dass sie da spielen können, und sich auch natürlich freuen, wenn sie Repertoire spielen können, also Sachen, die sie halt sonst nicht spielen können. Jetzt natürlich hat man, es gibt nur 7 Konzerte, also jeweils 7 Programme in der Spielzeit, und da muss man natürlich sehr, sehr gut auswählen. Da wiederholt man natürlich ungern etwas, sondern man möchte eigentlich gerade die wenigen Möglichkeiten nutzen, wo man auch irgendwie neue Musik programmiert, dass das wirklich irgendwo sitzt, dass die Stücke, die sonst im Programm stehen, also im Repertoire, Traditionsrepertoire, auf das neue Stück reflektieren und noch viel wichtiger, das neue Stück auf die alten. Also, dass man irgendeine Form des Hörens, die ja eigentlich fast immer nur mit neuer Musik wirklich aktiviert wird, also auch irgendwie einen bewussten Hörvorgang, dass der eigentlich eine Brahms-Symphonie oder eine Mahler-Symphonie zu einem neuen Erlebnis macht. Und da wird meiner Ansicht nach eigentlich das Sinfoniekonzert und auch das alte Sinfoniekonzert so im quasi in der alten Form, wie man es kennt, wieder sinnvoll. Und das ist eigentlich die große Chance, die man hat, eigentlich durch die Konstellation.
Wie geht es den Komponisten? Ich weiß, in Donaueschingen wird mein Stück uraufgeführt. Wenn ich sehr, sehr viel Glück habe, bekomme ich den Orchesterpreis, der ja damit verbunden ist, oder der Preis drückt sich darin aus, dass das Stück auf jeden Fall noch eine Zweitaufführung bekommt. Das ist ja grundsätzlich.
Kann dann noch mehr werden.
Oder mehr werden. Genau. Wenn ich den jetzt aber nicht bekomme, diesen Preis, diese Auszeichnung, dann stirbt, wenn ich jetzt mal sehr pointiert Scharfes sagen darf, stirbt das Stück mit der Aufführung.
Finde ich nicht, nein. Also, ich glaube, es ist, sind ja mehrere Punkte. Also das ist ein bisschen eine Diskussion, die oft geführt wird, ja, dass man mehr wieder aufführen soll. Also bin ich natürlich auch dafür. Also ich bin auch total einverstanden, oder dass die anfänglichen Schwierigkeiten ja dann verfliegen. Oder es gibt ja auch viele Hochschuldozenten, die sagen, ja, was ich am Solistendiplom gespielt habe vor 50 Jahren, wird heute bei der Aufnahmeprüfung gespielt. Also es gibt ja auch so über die Generationen hinweg, dass Dinge, die als unspielbar gegolten haben vor 40 Jahren, heute kein Problem mehr sind. Aber wegen den Wiederaufführungen ist natürlich die Frage, also wenn wir das gerade gehört haben, was du gesagt hast, was Barbara gesagt hat, mit den Anzahl Möglichkeiten, wo man überhaupt was spielen kann, ist natürlich die Frage, will ich das ein Stück von mir, oder will man, dass ein Stück von einem Komponisten dann immer wieder gespielt wird, überall? Das würde ja dann heißen wahrscheinlich, dass diese Positionen, die paar wenigen Positionen, die es halt eben gibt bei den Klangkörpern, bei den Orchestern, bei den Opern, besetzt wären durch ein paar ganz wenige, vielleicht berühmte Namen, und andere hätten keine Möglichkeiten, und so gibt es halt relativ viele Uraufführungen, die halt nicht mehr wieder gespielt werden. Aber ich meine, wir haben heute die ganzen Kanäle, YouTube und alles auf dem Computer, wo man sich das in hoher Qualität, wenn man das Glück hat, dass der SWR das hochprofessionell aufnimmt, und dann ist auch eine Uraufführungsmitschnitt ist von hoher Qualität und ist für mich ein bleibender Eindruck. Also das hängt auch ein bisschen vom Komponisten, ist vom Komponistentyp abhängig. Also wenn man sperrig komponiert, hat man weniger Aufführungen. Wenn man sehr leicht komponiert, also jeder sofort spielen kann, hat man ein bisschen mehr Aufführungen. Also es sind einfach solche Gesetzmäßigkeiten, die da mitspielen. Und das ist auch nicht schlimm, das war ja auch immer so. Also ich meine, Max Reger zum Beispiel wird heute von den Orchestern immer noch nicht viel gespielt, ist jetzt aber seit wie lange tot? 100 Jahren, und ist ein hervorragender Komponist, weil es immer noch sperrig ist. Für die Leute, für die Musiker, Stick und so. Also es ist nicht nur mit neuer Musik so, denke ich.
Aber es ist nicht ärgerlich. Der amerikanische Schriftsteller Richard Powers hat in seinem Roman Orpheus die These, und ich will die, glaube, die können wir alle unterstützen, sagt über 90% in den weltweiten Orchestern, 25% dieser Orchester sind in Deutschland ansässig, die spielen immer dieselben 15 toten Komponisten.
Das nervt, ja, das nervt. Bin ich total einverstanden. Ja.
Mich nervt das auch.
Immer die gleichen 15. Immer die gleichen 15. Eben nicht Reger, der auch gut ist, sondern immer die gleichen.
Aber der vor allen Dingen auch schon tot ist.
Was?
Der auch schon tot ist.
Der auch schon tot ist. Aber das heißt ja nicht, dass er trotzdem gut ist.
Aber es ist, glaube ich, vielleicht, also ich bin ja ein bisschen optimistisch unterwegs, gerne mal.
Absolut.
Und ich glaube, Dinge ändern sich sogar. Also vielleicht ist es manchmal so ein bisschen so der Blick, auch das wird nur alles nur einmal aufgeführt, das ist so ein bisschen natürlich der neue Musikfestival-Blick, ja, dass sozusagen Dinge existieren überhaupt nur, die in Dona Esching oder so aufgeführt wurden. Also ich hatte auch ein bisschen Glück vielleicht, dass ich jetzt auch in der Vergangenheit, hier wurde ich zum Beispiel noch nicht aufgeführt, aber ich habe schon ein paar Stücke geschrieben eben außerhalb von so Festivals, das gibt's ja sogar. Und das macht auch wirklich Spaß, dann zu sehen, dass auch Stücke im ganz normalen Abo-Konzert gespielt werden. Es ist natürlich immer noch die üblichen 15, aber ich habe den Eindruck, dass auch durchaus kleinere Orchester, die vielleicht einen Generationswechsel vielleicht mal gegeben hat und vielleicht eine neue Generalmusikdirektorin oder GMD oder sowas da ist, dass es das ja schon gibt, ist immer noch zu wenig, das ist ja glasklar. Also man müsste vielleicht diese Sandwich-Idee mal umdrehen. Also ich will nicht der Schinken sein, ich will das Brot sein. Ja, also so. Also dann hat man schon mal zwei Stücke auf dem Programm. Aber ich möchte es bei aller Kritik nicht immer ganz so schwarz sehen. Es gibt viele kleinere Orchester und kleinere Opernhäuser, die wo ich merke und ahne, auch in Zusammenarbeit mit, zum Beispiel mit den Vermittlerinnen und Vermittlern da, dass das da eine ganze Menge geht. Und da habe ich wirklich ganz tolle Erfahrungen gemacht, auch in kleineren Häusern. Natürlich muss man mit dem Orchester, geht man da vielleicht tatsächlich noch ein bisschen anders um bei der Probe. Das ist in der Tat ein anderes Gefühl als beim Rundfunkorchester, einfach wegen des Erfahrungshorizonts. Aber ich möchte mal Mut machen, dass man gelegentlich auch mal guckt, was in kleineren Städten so los ist.
Die Gesprächsrunde lief ja ganz optimistisch. Ein schönes Fazit, also vor 10 Jahren hätten wir ganz sicher hier nicht so diskutiert. Alles scheint zum Besten zu stehen. Die Komponisten sind vielleicht ein bisschen gemäßigter geworden, lassen sich mehr auf Vorgaben ein. Die Orchester empfangen die Komponisten viel großherziger, sind vielleicht noch neugieriger, spielen auch schon auf PVC-Rohren, wenn es denn sein muss. Ich glaube, alle fanden das wahrscheinlich auch nicht so doll. Und merkwürdig, das Stück heißt Wächter. Das erinnert ein bisschen an Kafka vor dem Gesetz. Ja, man kommt nicht rein. Der Türwächter, der Türhüter lässt einen nicht rein. Was ich auch glaube, dass es vielen Komponistinnen und Komponisten immer noch so geht, obwohl wir eben 130 Orchester haben, dass die niemals die Chance bekommen, für diesen einzigartigen, großartigen Klangkörper je schreiben zu können. Aber was könnten wir verbessern? Das ist die Frage. Gibt es schon ein Labororchester, in dem eine Komponistin, ein Komponist mit einer Idee mal eine Woche lang arbeiten kann, nur mit diesem Orchester, man weiß noch gar nichts, man sammelt Skizzen, man testet mal die dritte Klarinette oder das Englischhorn oder hat alle 8 Hörner, die ja die großen Orchester nun mal haben, alle auf einmal zur Verfügung und die Lotusflöten dürfen natürlich auch dabei sein, Michael Pelzel. Das schiene mir doch mal ein Weg zu sein, der vielleicht ja, die Erfinder von Musik, was die Komponisten sind, und die Erzeuger von Musik, was die Musikerinnen und Musiker sind, sie adäquat zusammenzuführen. Ja, gibt's Ideen in dieser Runde?
Ich fände es auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, ob das praktikabel ist, aber bevor das Stück fertig ist, also während der Komponist noch dran arbeitet, wenn da richtige, wie Sie sagen, Labor- oder Werkstattcharakter, wenn Musiker sagen können, wenn sie das so notieren würden, wäre das viel leichter für uns und der Effekt ist derselbe, zum Beispiel. Oft sind Schreibweisen so kompliziert und so und durch, ja, sagen wir so optisch so abschreckend. Dabei könnte man das anders notieren und man würde den gleichen Effekt bekommen. Und wir hätten weniger Stress für die Augen, für den Kopf. Und das könnte in so einem Labor stattfinden, sowas zum Beispiel. Bestimmt auch andere hilfreiche Dinge.
Barbara Eickle?
Laborsituationen sind ja, glaube ich, eher an Ensemble ausgelagert worden. Und das Stück von Eva Reiter ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil sie hat ja fürs Klangforum Wien auch ein Stück für diese PVC-Rohre komponiert. Und das war da quasi schon eher die Laborsituation. Und jetzt quasi im zweiten Schritt ist das, kann man sich ans Orchester wagen.
Es gibt Ansätze davon gelegentlich. Also ich hatte, ich glaube, mein allererstes Orchesterstück, ja, weiß ich nicht. Das war so eine Art, so dieses, was es in Weikersheim gibt. Das gab es mal eine Zeit lang in Halberstadt mit dem Nordharzer Städtebundorchester. Da lernt man dann ja nicht nur gescheit für zweite Geige zu notieren, sondern auch so das ganze Leben von so einem Orchester kennen. Wenn dann auch noch 16-jährige Komponistinnen und Komponisten da anrollen und der Dirigent auch keinen Bock hatte, das zu machen. Also das gehört ja auch zum Orchestererfahrungen sammeln dazu, wie sich das so anfühlt, so eine Orchesterprobe. Und da gibt es gelegentlich auch mal so der einen oder anderen Orchesterpreis oder Orchesterwerkstatt, das gibt's ja schon. Aber es ist natürlich wirklich eine tolle Sache, wenn Studierende zum Beispiel noch mehr, als es da schon in Ansätzen gibt, die Möglichkeit hätten, das auszuprobieren. Denn ich glaube tatsächlich, jede halbe Stunde mit dem Orchester mal ernsthaft zu arbeiten und sei es auch nur mal 100 Takte auszuprobieren, ist sicherlich mehr wert als 2 Semester intensivster Instrumentationsunterricht, weil man natürlich tatsächlich danach vielleicht anders notiert als vorher. Also 25 Geigen übereinander geschrieben, die alle auf dem 28. Septolen, 16. irgendwo anfangen und man will eigentlich nur BAM machen. Meistens kommt dann aber so ein graues Geschlabber raus, aber die A2-Partitur ist da. Nach so einer Probe, wo man mal gecheckt hat, so schreib doch eine 1, braucht man danach nur noch A3 und alle sind glücklich.
Ja, also ich finde, gerade bei Orchester oder größerem Orchester, so diese Steigerung von Ensemble zu Orchester kann auch komplett falsch sein. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie Dinge, eben die, so, also Texturen oder Satzweisen, die ich vom Ensemble ins Orchester, wie das eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Also es ist irgendwie, also diese Steigerung von Ensemble zu Orchester finde ich schwierig. Also ich finde, es ist lustig, also als ich dem Dirigenten die Partitur übergeben habe, hatten wir noch einen Kaffee getrunken und dann hat er mir erklärt, weißt du, das Orchester, und das stimmt wirklich, weißt du, das Orchester, du musst dir das vorstellen für deine Zukunft, das ist ein ganz großes, einfaches Ding irgendwie und ganz, also das bewegt sich ganz wie ein ganz großes Tier, was sich nicht so versatile bewegen kann und so, und das hat was irgendwie, also es ist irgendwie, ich sehe das jetzt auch in meinem Stück, also wie teilweise Dinge, wo ich dachte, das ist viel zu simpel und das wird irgendwie langweilig sein, wie das farbig klingt, weil nur schon irgendwie ein Wechsel von den Holzbläsern zum Blech mit ein bisschen Streicherdekoration dazu ist was ganz Besonderes. Also ich bin immer wieder erstaunt, gerade je größer das Orchester ist, wie einfach man schreiben muss, dass es nicht ja, einen Matsch gibt, wie du es vorher gesagt hast. Ja.
Es gibt ein Stück des Fluxisten George Brecht und ich glaube, das würde in jedem Orchester noch ein bisschen zu Unmut führen. Das ist 1962 notiert, ein ganz kurzes Stück. Es ist die 2. Symphonie, Tausch die Instrumente. Thema Musik live aus dem Museum Art Plus in Donaueschingen geht nun zu Ende. Bis zum Abschlusskonzert am Sonntagabend sorgen über 250 Musikerinnen und Musiker, darunter natürlich auch das SWR-Symphonieorchester, für die 20 Uraufführungen des Jahrgangs 2019. Ich darf mich bei meinen Podiumsgästen bedanken, bei Barbara Eckle, Konzert- und Operndramaturgin an der Staatsoper Stuttgart, bei dem Komponisten Michael Pelzel, bei dem Komponisten Gordon Kampe und bei Margaret McDuffie, Geigerin im SWR-Symphonieorchester. Zudem bedanke ich mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie zugehört haben hier im Museum Art Plus und bei den Hörerinnen und Hörern auf BR Klassik, HR2 Kultur und SWR 2. Tschüss, sagt Stefan Fricke.